Jesus nahm drei seiner Jünger mit sich und ging auf den hohen Berg Tabor. Dort wurde er verklärt. Diese Jünger haben das miterlebt, wie Jesus in einer Herrlichkeit ist, wie sie es bisher noch nie gesehen haben, wie Mose und Elia mit ihm reden. Petrus war darüber so begeistert, dass er gesagt hat, lasst uns hier drei Hütten bauen. Für Jesus, für Elia, für Mose. Wir können im Freien übernachten, aber hier wollen wir bleiben, hier ist gut. Da kommt die Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus sagt ihnen, dann sagt niemand etwas von diesem Ereignis jetzt, bis er auferstanden ist. Die große Gefahr ist, dass die Menschen gerne bei so geistlichen Höhepunkten wohnen bleiben, ruhen. Das ist so gut, so schön. Aber Jesus sagt deutlich, der Menschensohn wird angefeindet, wird verachtet, ja, wird bekämpft werden. Und auch ihr. Und seid ihr auch bereit, in diese Ablehnung in dieser Welt hineinzugehen? Aber mit dem Wissen von der Herrlichkeit, die ihr jetzt gesehen habt. Als solche, die weiter blicken, als die Probleme da sind. Und meine Lieben, das ist eigentlich dieses große Geheimnis, zu dem Jesus uns hineinführen will, dass wir unser Zuhause, unser letztes Zuhause sein vor Gott finden. So wie im Matthäus-Evangelium 23, Vers 9, er sagt, nehmt niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Wir haben einen Vater, der im Himmel ist. Und das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Haben wir ebenfalls zum Vater. Und er ist einer. Und da kommen wir zur Quelle, zum Ausgangspunkt von allem. Und sind wir nicht ständig blind Suchende, sondern in Geborgenheit angekommen. Gott ist der Gott des Lichts, der Vater des Lichtes, wie Jakobus sagt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wandel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Gott, der Vater der Lichter, der nicht ständig sich verändert und somit ungewiss ist, sondern er bleibt derselbe. Er hat uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Gott sprach und es ward, ist bei der Schöpfung schon gesagt. Und so ist dieses Sprechen Gottes auch für unsere Existenz. Er ist der Vater, durch den wir durch sein Wort der Wahrheit die Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Jetzt wissen wir sind sein Geschöpf. Und zwar in der ganzen Ursprünglichkeit, nicht einfach nur gerade ernannt. Nein, das sind wir. Das ist die Quelle. Das ist die Wahrheit. Wir sind aus Gott. Und Gott ist der Vater der Lichter, der Geister, dem wir in Ehrfurcht dienen. Wie der Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 9. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Das war das Gesunde im Familienleben, dass Kinder dem Vater gehorchen lernen, von ihm lernen und erziehen lassen. Sollten wir uns da nicht viel mehr von dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Der Vater aller Geistwesen ist Gott, weil Gott Geist und Leben ist und durch ihn leben. So ist Gott auch der Vater der Herrlichkeit, die wir vor uns haben, wie Epheserbrief Kapitel 1, Vers 17 sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, indem wir ihn selber erkennen. In diesem Geist der Weisheit und Offenbarung. Also es ist immer Gott, der geoffenbart wird. So wie eben die Apostel bei der Verklärung es erlebt haben in Jesus. Er ist der Vater, der Herr des Himmels und der Erde. Und es ist so wichtig, dass wir, versteht, wenn wir Gott Vater nennen, dass wir so ein vertrautes Verhältnis zu ihm bekommen, dass wir in diese ganze Dimension uns dazu bewusst werden. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 11, Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen, es den Unmündigen geoffenbart hast. Den Unmündigen hat er geoffenbart. Es ist also nicht die besondere Klugheit und Weisheit des Menschen, das um und auf, sondern der sich offenbarende Gott ist das um und auf. Wem offenbart sich Gott? Gott offenbart sich den Demütigen, den Geringen. Er ist ihm nahe. Und wenn du dich demütigst vor Gott, wirst du dieses Offenbaren Gottes immer mehr auch erleben. Er ist der Gott, der auch in unseren Nöten ist, wie eben ein Vater der Witwen und Waisen, wie der Psalm 68 sagt im Vers 6, ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Anwalt, er weiß und er wird Recht schaffen. Ja, er ist der Vater der Gläubigen. Gott ist nicht ein Gott von irgendwem, sondern denen, die an ihn glauben. Wie Matthäus Kapitel 23, Vers 9 sagt: Nehmt auch niemand auf Erden euren Vater. Wir haben es bei der Einleitung gehört. Denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Wir müssen nicht ständig auch so herumsuchen, dass wir ihn irgendwo finden. Er ist im Himmel. Dort ist er zu finden. Aber er ist unser Vater. Und versteht, wenn wir sagen, unser Vater, das hat eine immense Bedeutung. Als Jesus von seinem Vater sprach, haben sich die Gegner empört und gesagt, das ist Gotteslästerung. Gott dürfen wir nicht Vater nennen. Wir sind ihm nicht so nahe. Gott ist so ferne. Und hört, haben wir das richtig herausgehört? Dann hat er uns auch zu dieser Wiedergeburt geführt, von der Jesus redet. In Matthäus Kapitel 15, Vers 13. Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Jesus sieht sich wie ein liebevoller Gärtner und der gibt Acht, dass das Wort Gottes, das gesät wird, wächst und Frucht bringt in uns Menschen und dass das Unkraut beseitigt wird, damit das, was Gott pflanzt, gedeiht. Und das sind wir im Wort Gottes. Wir sind durch das Wort Gottes diese neue Schöpfung, wiedergeboren. Und so ist Jesus dieser Weg zum Vater, wie das Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier sehen wir wieder, dieser Zugang zum Vater ist nicht x-beliebig. Nur durch Jesus finden wir diesen Zugang zum Vater. Und Jesus ist zugleich auch die Gabe des Vaters an uns, wie Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Und das ist er selber. Und so sollen wir lernen, immer mehr zu sehen. Und da haben wir dann geistlichen Durchblick. So liebevoll ist der Vater, dass er uns dieses Brot des Lebens gibt. Jesus Christus, in ihm haben wir Leben. Und der Vater, er zieht zum Sohn uns hin. Wie Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bedenken wir, der Vater ist der, der die Initiative macht, dass wir zu Jesus kommen. In Vers 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kommt zu mir, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Bedenken wir das. Der Vater hat uns zu Jesus geführt, dass wir an Jesus gläubig geworden sind. Es ist diese Retterliebe des Vaters. Und das ist ein Zugang, der im Geist geschieht, nicht in materiellen Dingen. Wie der Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 17 sagt. Und er kam und verkündete Frieden für euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn habt ihr beide den Zutritt zum Vater in einem Geist, nämlich sowohl Juden als auch Heiden haben Zutritt zum Vater durch diesen Geist des Vaters. Denn er geht. Und es ist zugleich eben der Geist des Sohnes, weil es eine Einheit ist, wie Galaterbrief Kapitel 4, Vers 6 sagt. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Also Gott gab uns den Geist seines Sohnes in unser Herz. Und in diesem Geist rufen wir Abba, Vater. Und auch das, dass wir das mitbedenken, so liebevoll bereitet uns Gott, möchte ich sagen, in dieser Neuschöpfung, eine neue Schöpfung ist, sind wir in Christus, aber geschaffen durch den Vater. Und so sind wir angenommen. So haben wir diese Sohnestellung. So wie der Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 sagt. Dann ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Wir sind mit aller Legitimität berechtigt, Gott Vater zu nennen. Und wir sollen das im Glauben, in Ehrfurcht und Dankbarkeit tun. Es ist eine immense Zuwendung Gottes, dass er uns dazu befähigt hat. Das ist also die Gemeinschaft, die Gott bildet. So wie der erste Johannesbrief sagt in Kapitel 1, Abvers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch. Und was ist jetzt dieser Inhalt? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist immer Gemeinschaft, unser Glaube. Versteht? Wir stehen jetzt schon in Gemeinschaft. Und das Besondere ist jetzt wir untereinander, wir haben Teil. Wir haben daher alle Anteil an dieser Gemeinschaft. Das bildet Gemeinschaft. Aber letztlich ist es Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Damit wir wieder mit mehr Wertschätzung und Freude darüber leben, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater und Jesus Christus haben und untereinander so Gemeinschaft haben. Aber es ist begründet in Jesus, diese Gemeinschaft im Vater. Und so sollen wir uns auch warnen lassen, wie der erste Johannesbrief sagt im Kapitel 2, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Versteht, es gibt da nicht solche Sonderlehren, die die Gemeinschaft letztlich verhindern. Wer Jesus nicht als den Sohn Gottes erkennt und bekennt, hat nicht Gemeinschaft mit dem Vater. Und leider, es gibt solche, die meinen, Jesus ist ein Mensch gewordener. Ja, aber er war nicht Gott. Da hat der Lügner von Anbeginn wieder seine Hand drin. Im zweiten Johannesbrief, Vers 9, wird deutlich gesagt, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wir haben also Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und da gibt es nicht ein gegenseitiges Ausspielen. Ich habe Jesus und ich brauche nichts anderes. Nein, wir haben den Vater und den Sohn. Und das ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft heißt, es gibt keinen Egoismus. Ich allein habe, du nicht. Sondern wir sind Teilhabende. Es ist diese Liebe Gottes. Ja, wie wir schon eben im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 lesen. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und das ist jetzt das Problem. Die Welt, die in der geistigen Blindheit ist und Gott nicht erkennt, aber sich solche Vorstellungen über Gott macht, die in Wirklichkeit falsch sind, die haben Gott letztlich nicht erkannt. Und sie können auch uns nicht verstehen, die wir Beziehung zum Vater haben. Es ist eine Gemeinschaft, die Gott bildet. Und ich möchte sagen, da sind wir geistlich nach Hause gekommen. Da sind wir jetzt zu Hause. So wie das Johannesevangelium Kapitel 14 und sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Also es geht darum, dass wir unser Zuhause beim Gott, dem Vater, haben. Wir sind bei Gott nicht zu Gast. Wir sind dort zu Hause. Wir bekommen Heimatrecht dort. Das ist ein großer Unterschied. Wer nur zu Gast ist, der ist nicht zu Hause, der ist wo auf Besuch. Aber wir sind bei ihm zu Hause. Er hat uns das Zuhause-Sein bei Gott bereitet. Und so sollen wir uns verstehen. Wir haben ein Zuhause. Und so der Hebräerbrief, Kapitel 11. Da lesen wir zunächst im Vers 13, da waren Menschen, die sich als Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge verstanden haben auf Erden. Wie ein Abraham, er wanderte, er bekam Verheißungen Gottes, aber es ist nicht so empfangen, was verheißen worden ist. Er weiß, ich bin immer noch Fremdling dort. Vers 14, denn sie solche suchen, nämlich eine Heimat, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Also eine Heimat, wo ihr Vater ist. Und da lesen wir weiter und so machen wir nämlich deutlich, dass sie eine himmlische Heimat suchen. Die um Abraham hätten ja irgendwo einen Platz sich aussuchen können als ihre Heimat. Aber sie haben erkannt, keiner dieser Plätze ist es letztlich. Es geht um eine Heimat, die Gott bereitet. Und erstaunlich ist, Gott hat sich dieser Menschen nicht geschämt, weil sie Zeugnis gegeben haben, dass Gott ihnen eine Stadt bereitet, die nicht Menschen bauen können, sondern allein Gott. Das himmlische Jerusalem bauen nicht Christen. Das bereitet Gott uns. Und so lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 17, wo Jesus mit dem Vater so vertraut redet, ab Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Wir müssen einmal aufmerksam hören, was da Jesus bittet. Die Gemeinschaft, die Jesus hat mit dem Vater in Herrlichkeit, in diese Gemeinschaft will Jesus, dass seine Jünger hineingenommen werden. Und wir denken oft immer ganz anders. Wir sind bei einer Audienz, wo Gott auf dem Thron sitzt und wir schauen erstaunend hin. Nein, wir sind in so einem Bezug, wie Jesus zum Vater Bezug hat. Wir sind Mitbürger mit ihm. Er ist über allem. Und das natürlich verdanken wir durch den, der Vater gesandt hat, nämlich Jesus. Und dem wir uns jetzt unterwerfen. Und so sollen wir das auch sehen, dass wir Gott als einen sehen, der uns manchmal auch erzieht, aber wir unterwerfen uns ihm. So wie Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 9. Zudem hatten wir ja auch unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister, also der Geist und Leben ist, unterwerfen und leben? So beugen wir uns vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er ist ein Vater auch über all unsere Nöte. Und das dürfen wir auch, wir kommen in Nöte in dieser Welt, weil wir noch immer unterwegs sind als Fremdlinge, nicht als solche, die schon zu Hause sind. In Matthäus Kapitel 6, Abvers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Also dort, wo du ganz allein bist und eben zum Vater betest, ist der Vater dir nahe. Und Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir müssen es ihm nicht lange erklären. Er weiß es schon längst. Aber er wartet, dass wir uns zu ihm wenden. Dass wir nicht falsche Quellen anzapfen und von dort das suchen, was nur Gott geben kann. So wie schon der Psalm 50 sagt, im Vers 5, und ruf mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wir dürfen ihn anrufen, weil er Vater ist. Und er wird uns erhören. Und diese Gebetserhörung hat Jesus uns auch immer auch zugesagt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, Abvers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch auftun. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Vers 11 dann, wenn ihr nun, ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn bitten. Wir dürfen also im Vertrauen bitten. Der Vater wird uns geben. Und es ist oft so, dass wir keine Lösung, keine Aussicht sehen, aber wir sollen es vor Gott vorbringen und vertrauen, dass er uns gibt. Und das heißt, ich lass mich von Gott führen und leiten. So wie Johannes Evangelium Kapitel 15, Abvers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Aber dass wir Frucht bringen, das garantiert uns Jesus. Damit der Vater euch gibt, was ihr immer in Bitten werdet in meinem Namen. So dürfen wir hingehen, dass wir Frucht bringen. Und zwar eine Frucht, die von Gott kommt, nicht unsere ist. Oder das Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 23. An jedem Tag werdet ihr um nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Und so dürfen wir vertrauensvoll bitten, und zwar eben auch in Jesu Namen. Das heißt, nicht aufgrund unserer Verdienste bitten wir, sondern Vater, schau auf Jesus, um seines Namens willen bitte ich dich darum. Das ist jetzt das Große. Aber wenn wir so eine Haltung haben, sind wir auch aufmerksam, uns immer wieder korrigieren zu lassen, wenn wir sündigen. Das Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 14 sagt dann, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Versteht? Erst in dieser unserer Bereitschaft, die Fehler der anderen zu vergeben, wenn wir meinen, dass uns Unrecht geschieht, haben wir die Gesinnung Gottes. Weil wir uns demütigen haben lassen im Vertrauen zu Gott. So wie Jesus gedemütigt wurde in seinem Vertrauen zum Vater. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also niemand kann mit so einer Selbstgerechtigkeit vor Gott treten, dass er ausblendet, dass er selber Vergebung braucht. Und das ist eine große Gefahr, auch für so manche Christen, die meinen, sie sind in Christus und sind so fehlerfrei und jetzt fangen sie an, jetzt hart auch zu richten. Nein, wir sollen so sein, dass wir auch wissen, auch nach jahrelangem Leben im Glauben, können wir immer noch einmal versagen. Denkt an David, er hat so viel mitgemacht. Und am Ende betet er dennoch Ehebruch. Wo er solche Bedrängnisse hatte und gut bestanden hat, hat er dann Ehebruch begangen. Und so sagt uns der Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 schon, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das sollte uns Mut geben. Versteht? Die große Gefahr ist, der Teufel wird so sagen, naja, du meinst, du bist jetzt schon, weiß Gott, aber du siehst ja, da hast du verfahrt. Gib's auf. Und die Schrift sagt, gestehe deine Sünden und Gott macht dich frei. Gott macht immer noch frei von jeder Schuld und Sünde. Aber das ist nur möglich, wenn wir in Demut vor Gott es gestehen, eingestehen und nicht verleugnen. Amen.